Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem gemeinsamen Gottesdienst am 11. Sonntag nach Trinitatis mit dem Wochenspruch, der uns ja die ganze Woche mit begleiten soll. Und der steht in 1. Petrus 5, Vers 5. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Unter diesem Bibelwort steht unser heutiger Gottesdienst mit seinen Liedern, Gebeten und Texten. Wir sind auf Gottes Gnade immer angewiesen. Durch seine Gnade wird uns sein ganzer Segen zuteil werden. Jesus ist die Gnade Gottes, ja, in Person. Als auferstandener Herr will er uns heute genauso begegnen, wie er damals den Menschen begegnete, von denen wir heute noch hören werden. Dabei kommt es auf unsere innere Herzenshaltung an. Wie stehen wir zu ihm und seinem Wort? Gott schenkt uns immer wieder die Möglichkeit zur Umkehr. Der Glaube an Christus hilft uns und führt uns zum ewigen Leben und zum Frieden mit Gott. Lassen wir uns heute doch auf seinen Anruf seiner Liebe ein. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und so segne uns der dreieinige Gott diesen Gottesdienst. Nun wollen wir das erste Lied singen. Aus tiefster Not schrei ich zu dir, die Nummer 299, 1 bis 3.
du erforschest mich und kennest mich. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz. Siehe, ob ich auf bösen Wege bin. Ehre sei den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist.
Liebe Schwestern und liebe Brüder in Christus, jetzt wird uns wieder der Augenblick geschenkt, wo wir ganz bewusst wieder heimkehren dürfen zum Vater. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihn sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht wert, dass ich dein Kind heiße. Wir wollen einen Augenblick Stille nehmen, so dass einfach jeder zu Gott kommen kann und sagen kann: Herr, hier bin ich, auch mit dem, was mich befleckt und womit ich mich schuldig gemacht habe vor dir. Wir wollen Gott unser Herz ausschütten und ihm um sein Erbarmen bitten. Herr, habe Dank, dass du unser ganzes Leben siehst, dass es nichts gibt, was du dich nicht durchschaust und dass du alles weißt und wir, so wie wir sind, mit allem, was uns belastet und trennt, von dir zu dir heimkommen dürfen. Du weißt, dass wir wie der Zöllner nur bekennen können: Herr, sei mir Sünder gnädig.
Kyrie eleison. Christe eleison.
Allmächtige und barmherzige Gott hat sich über uns erbarmt. Er hat seinen Sohn aus dem Tod zum neuen Leben erweckt und um seinetwillen uns verziehen. Er hat allen, die an seinen Namen glauben, seinen Heiligen Geist geschenkt. Wir sind dazu berufen und befreit, Gottes Kinder, als Gottes Kinder zu leben. Darum lobt singt seinen Namen.
Ehre sei Gott in der Höhe Der Herr sei mit euch.
Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir möchten Ja sagen zu deinem Ruf, doch scheint es uns manchmal sehr schwer. Wir bitten dich, öffne unsere Herzen und hilf unseren Unglauben, dass wir umkehren und den Weg zu dir finden. Das bitten wir dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst in Ewigkeit. Amen. Wir hören die Lesung.
Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im Brief an die Gemeinde in Ephesus im 2. Kapitel. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Jesus Christus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Dies sind die Worte unserer heutigen Epistel. Der Herr bewege sie in unseren Herzen durch die Kraft seines Heiligen Geistes und er erhalte uns sein Wort in Ewigkeit.
Wir wollen darauf Antwort geben mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Thank you.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir wollen in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, eine evangelische Veranstaltung irgendwo in der Stadt im Ruhrgebiet, Samstagabend. Die Kirche ist brechend voll. Während des ersten Liedes kommt ein seltenes Paar von Nachtschwärmern zögernd den Mittelgang nach vorne. Plötzlich erstirbt fast der ganze Gemeindegesang, alles dreht sich um, niemand rückt zusammen, um den beiden Platz zu machen. Man sieht ihnen an, wie unwohl sie sich hier fühlen und merken, hier passen wir nicht her. Jeder, je weiter sie nach vorne kommen, umso unsicherer und langsamer werden ihre Schritte. Sie, schwarzes Minikleid, eng anliegend, mit weitem Ausschnitt, viel Rouge auf den Lippen und kräftig geschminkt, gefärbte Haare und extrem hohe Absätze, schwarze Strumpfhosen. Er, Lederkombi mit Nieten drauf, lange zottelige Haare, Bartstoffeln im Gesicht, ja, Sonnenbrille und Springerstiefel. Die haben doch wohl hier das Lokal vertauscht. Was haben die denn hier bloß in der Kirche zu suchen? So fragt sich die meisten, die hier sitzen, bieder und ordentlich gekleidet. Die Orgel spielt noch, aber der kräftige Gesang ist nur noch kläglich, knisternde Atmosphäre. Was kommt jetzt? Wenn die jetzt stören, werden die doch hoffentlich wieder gehen, scheinen viele zu denken. Da steht vorne ein Mann in Anzug und Krawatte auf, neben ihnen seine Frau ebenso. Freundlich begrüßen sie die beiden Nachtschwärmer und bieten ihnen ihre Plätze an, in der ersten Reihe, geben ihnen ihr Gesangbuch und bleiben stehen, weil keine weiteren Sitzplätze mehr vorhanden sind. Wenn dieses Ehepaar nicht so spontan und so echt und freundlich sich um uns gekümmert hätten, dann wäre unser Leben anders verlaufen. Der Spießrutenlauf damals im Kirchengang nach vorne war fürchterlich. Die abweisenden, kalten Gesichter all dieser biederen, braven Kirchenbesucher schreckten uns. Nur eine unbestimmte Sehnsucht nach echtem Leben hatten uns dazu gebracht, den Einladungszettel zu folgen. Aber dieser Abend war der Anfang der Wende in unserem Leben. Inzwischen sind viele Jahre vergangen. Meine Freundin von damals ist jetzt meine Frau. Wir sind Christen. Von unserem Aussehen fallen wir in der Kirche nicht mehr auf. Die Liebe Gottes, die unser verpfuschtes Leben ja verändert hat, treibt uns zu allen Hoffnungslosen, die wie wir sie waren. Und ich hoffe und bete, dass ich nie kalt und abweisend werden möge gegenüber Menschen, die sich auf dem Weg der Hoffnungslosigkeit befinden. Die unendliche Liebe Jesu soll mich immer bestimmen. Liebe Gemeinde, das war ein Lebenszeugnis eines Mitarbeiter-Ehepaars aus der gefeierten Hilfe Scheideweg. Unser Predigttext berichtet von einer mindest ebenso ungewöhnlichen Begegnung, die Jesus im Haus eines frommen Mannes hatte und steht in Lukas 7, die Verse 36 bis 50. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, Eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie vernahm, dass er zu Tisch saß im Hause des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten an seine Füße, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selber und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer oder was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir was zu sagen. Er aber sprach, Meister, sage es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke, der, dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt, wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihm, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen sie an, die zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Liebe Gemeinde, wir erfahren von Simon, auf den man sich verlassen kann, ein braver Bürger, engagiert in den Fragen des Glaubens. Und deshalb tut er, was man ebenso tut. Er lädt den Wanderprediger Jesus ein zu sich ins Haus, denn er weiß, was sich gehört. Der Pharisäer hat das Mindeste getan, was zum Anstand gehört. Warum sollte er auch mehr tun? Was verbindet ihn schon mit diesem Jesus? Er will ihn kennenlernen. Dazu ist so eine Einladung ja ganz recht praktisch. Da kann man sich im lockeren Gespräch nachspüren, was er will und was er tut, dieser Jesus. Was Ordnung und Anständigkeit betrifft, braucht Simon keinen Vergleich zu scheuen. Sein Leben ist geordnet im Unterschied zum Leben dieser stadtbekannten Frau. Er steht Gott näher, so denkt Simon, als viele in der Stadt. Und was diese Frau aus dem Milieu anbetrifft, gilt klare Scheidung. Auch für Jesus müsste es ja eindeutig sein, dass diese Frau bei Gott verspielt hat. Ja, tägliche Verstöße gegen das sechste Gebot, da muss das Schuldkonto völlig überzogen sein. Zieh nicht an einen Joch mit den Ungläubigen, heißt es in der Schrift. Also klare Trennung. Und wenn Jesus ein Diener von Gott ist, ein Prophet oder sogar der Prophet, ja, also der Messias, der Retter, dann müsste er doch sehen, wie es um diese Frau steht. Aber offensichtlich sieht er es nicht. Und er lässt sich diese Szene auch noch gefallen. Noch mehr, diese Frau öffnet ihr Haar und das ist wirklich höchst unanständig. Und Jesus lässt das geschehen. Und da, wo für Simon im Stillen das Urteil über Jesus schon gefällt ist, redet er ihn an. Simon, ich muss dir etwas sagen. Obwohl Simon im Innersten völlig entrüstet über Jesus ist, bleibt er äußerlich korrekt. Meister, sprich. Und das ist sehr typisch für uns Menschen. Wir haben immer so gern Heimlichkeiten. Simon spricht ja bei sich selbst. Na, welcher Schuldner wird seinen Gläubigen mehr lieben? Es gibt nur eine konkrete Antwort. Der, dem die größere Schuld erlassen wurde. Simon hat damit zugegeben, dass er wohl der ist, der wenig liebt. Liebe Gemeinde, das ist die Folge von aller Gesetzesgerechtigkeit. Sie macht tadellos, nicht Gott gegenüber dankbar. Sie bindet sich nicht an Gott, sondern sie macht Gott zum Vertragspartner. Dem man etwas bringt und der dafür etwas zu geben hat. Das stolze Menschenherz zeigt sein Verdienstkonto, das Gott honorieren muss. Keine innige Dankbarkeit und innige Liebe zum Sünderheiland, denn den braucht man ja nicht. Kälte ist die Folge der Korrektheit. Das sieht man an den Pharisäern. Bei uns gibt es ja keine Pharisäer mehr, oder? Doch, es gibt sie. Wenn nicht woanders, dann in mir drin. Dieses Vergleichen mit anderen, wo ich selbst immer besser wegkomme, dass ich selber gut vorkomme, weil andere schlechter sind. Immer nur die 450 Silbengroschen Unterschied sehen. Aber jetzt, liebe Gemeinde, schau mir auf die Sünderin. Sie sagt nichts, aber sie hat sich im Haus des Pharisäers gewagt. Das hätte bedeuten können, dass sie in hohen Bogen ja hinausfliegt. Sie hat teures Parfüm gekauft, eigentlich zu wertvoll, um es auf einmal zu verbrauchen. Direkt unvernünftig. Sie weint Tränen der Verzweiflung über sich selbst und zeigt ihre einzige Hoffnung. Wenn nicht Jesus, dann kann mir niemand mehr helfen. In ihren Überschwang vergisst sie sogar die Grenzen des Anstandes und löst ihr Haar, um den von den Tränen aufgelösten Staub von den Füßen Jesu zu trocknen. Sie hat ihre Lage erkannt. Wenn nicht dieser Jesus der Retter von Gott ist, dann kann mir niemand mehr helfen. Ihr bisheriges Leben ist nichts wert. Sie hatte mitbekommen, wie kaputte Menschen ein neues Leben begannen. Dadurch bekam sie auch für sich Hoffnung. Wenn mir geholfen wird, dann ist es völlig unverdient. Ist es denn denkbar, dass Gott wirklich alles, was ich nicht mehr gut machen kann, wieder gut macht? Ist es wahr, dass ich unbeschwert, ohne all die Schuld, die mich bis jetzt drückte, ein neues Leben beginnen kann? Ach, wäre das eine Erleichterung. Ich würde alles dran setzen, um diesem Gott mit meinem Leben eine Freude zu machen. Und so riskiert diese Frau bei ihrem Auftritt im Haus des Pharisäers alles. Egal, was passiert, sie setzt alles auf eine Karte, liebe Gemeinde. Sie vertraut sich Jesus an wie ein Sterbenskranker den Arzt. Sie vertraut sich Jesus an, denn niemand anders kann helfen. Wenn nicht er, dann ist auch die letzte Hoffnung dahin. Viel wird ihr vergeben, sehr, sehr viel. Denn offensichtlich hat sie ihre Würde als Frau für Geld verkauft. Und solche Frauen empfinden oft Ekel über sich selbst und haben ihre Selbstachtung und Würde verloren. Aber Jesus gibt ihr ihre Würde, die menschlich gesehen schon verspielt war, wieder zurück. Und das, liebe Gemeinde, bedeutet Vergebung. Das ist das größte Angebot für alle, denen ihr Leben nichts mehr wert ist, auch heute. Der Arzt Lukas hat bei seinen Nachforschungen über Jesus dieses Ereignis gefunden. Und es war ihm ja so wichtig, dass Christen von der Liebe Jesu zu den Allerverlorensten erfahren. Liebe Gemeinde, seit ich diese Bibelstelle in mein Herzen bewege, ist in mir die Frage, wo komme ich hier vor? Rede ich von der Liebe Jesu, der die Sünder liebt, und komme mir noch viel besser vor als die anderen? Habe ich mich schon so an das Reden von der Liebe Gottes gewöhnt, dass sie mich nicht mehr von Hocker reißt? Bin ich brav und selbstzufrieden geworden wie der Pharisäer Simon? Sind Gottesdienste und Gebet zur Routine und Floskeln geworden? Stelle ich mich über andere, weil ich mich als etwas Besonderes oder Besseres vorkomme? Nein, so weit darf es nicht kommen. Und wenn, dann will ich zurück zu der ersten Liebe, die brennt wie ein unauslöschliches Feuer. Die Liebe wie einer Braut zu ihrem Bräutigam, die in allem, was sie tut, den Geliebten sieht. Brennt in mir die Dankbarkeit zu Jesus, in mir wie ein Feuer, das nichts zu löschen ist? Setze ich ihn für ihn alles ein an Kraft, Zeit und Geld, weil er mir so unendlich viel geschenkt hat? Sehe ich die Hoffnungslosen, die Kaputten, die sich selbst hassen, weil sie ihre Würde verspielt haben, mit den Augen Jesu? Ich glaube, liebe Gemeinde, die Predigt muss weitergehen in unseren Gedanken. Und ich lade Sie alle dazu ein, eine Frage und eine Bitte mitzunehmen, damit wir sie weiter bewegen. Die Frage: Herr, wo bin ich kalt geworden in meiner Liebe und meinen Dank und meinen Einsatz für dich? Und die Bitte: Entfache und entzünde in mir wieder neu das Feuer der Dankbarkeit und der Liebe zu dir. Und lasse dieses Feuer abgekühlte Christen entzünden und Menschen, die dich noch nicht kennen, angesteckt werden. Dein Reich komme. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen. Gemeinde ist noch Folgendes mitzuteilen für diese Woche. Ich wiederhole nochmal unseren Wochenspruch. Da steht in 1 Petrus 5, Vers 5. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Der Gemeinde wird für folgende Gaben gedankt. In Opferkasten waren 44 Euro eingelegt und in der Kollekte 32 Euro. Gegeben wurden aus verschiedenen Anlässen für die Gemeindearbeit einmal 10 Euro, für den Kindergarten einmal 30 Euro, für die Stelle des Jugendreferenten einmal 20 und einmal 50 Euro. Vielen Dank, möge Gott die Geber und die Gaben segnen. Die heutige Kollekte ist bestimmt für unsere eigene Gemeinde. Veranstaltungen in dieser Woche sind am Donnerstag um 19.30 Uhr Gebetsgemeinschaft in Hermann-Betzelhaus und um 20 Uhr ist Bibelgesprächskreis für junge Leute tadellos auch ebenfalls in Hermann-Betzelhaus. Und am Freitag um 19 Uhr trifft sich der Jugendkreis und macht eine Fahrradtour Treffpunkt Hermann-Betzelhaus. Der nächste Gottesdienst ist am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr. Der Kindergottesdienst entfällt in den Ferien. Dann sind noch besondere Bekanntmachungen. Getraut wurden gestern Elisabeth Steinhäuser und Felix Bengert aus Drogen. Verstorben ist aus unserer Gemeinde Thomas Fiedler aus Unteratmannsreuth im Alter von 64 Jahren. Nun wollen wir das nächste Lied singen. Aus tiefer Not schrei ich zu dir, 299, die Verse 5. Lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, du kennst unser Herz und siehst unsere Gedanken. Du weißt um unsere Hochgefühle und unsere Abgründe, unsere Freude und unsere Schmerzen. Doch du gibst keinen von uns auf und begegnest jeden mit einer so großen Liebe, durch die du uns für uns auch am Kreuz gestorben bist. Führe uns immer wieder in das Gebet mit dir und deinem Wort und öffne uns die Augen für deine Möglichkeiten und deine Wege. Wir bitten dich für unsere Gemeinde und unsere Kirche und ja, für die Kirchen in dieser Welt. Die Zustände machen viele von uns resigniert und mutlos. Erfülle sie mit der Kraft deiner Hoffnung. Du siehst auch, wie die Menschen um uns herum dich verdrängen und vergessen wollen. Mache dein Wort und deinen Willen stets neu gegenwärtig und uns zu deinen Zeugen. In Angesicht des Todes haben wir auch Angst vor der Endlichkeit unseres Lebens. Stärke unseren Glauben, dass du die lebendige Auferstehung bist und wir in Leben und in Tod bei dir, Herr Jesus, geborgen sind. Herr, wir bitten dich für den verstorbenen Herrn Thomas Fiedler aus Unterhartmannsreuth, dass du ihn in Gnaden annimmst. Wir bitten dich auch für alle Angehörigen, die um ihn trauern, dass du ihnen nahe bist und ihnen Trost und Kraft schenkst. Herr, wir bitten dich aber auch für das Ehepaar Elisabeth und Felix Bengert aus Drogen, die sich am Samstag durch das Jahr vor dir und deinen Gemeinschaft einander anvertrauen. Mögen sie in der Treue feststehen, in der Liebe füreinander da sein, miteinander Freude und Glück erfahren und so zum Salz der Erde werden und zum Licht der Welt. Herr, du hörst unser Bitten immer und Beten, ja, auf dich vertrauen wir, der du mit dem Vater in der Einheit des Heiligen Geistes lebst und wirkst in Ewigkeit. In der Stille bringen wir die Menschen vor dich, die uns besonders am Herzen liegen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Geht hin in Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Platz.